NDR Info. Echo des Tages.
Wenn sich nach 30 Jahren Streit eine Einigung anbahnt, dann kann man das wohl mit Fug und Recht historisch nennen. Bund und Länder wollen gemeinsam nach dem Standort für ein Atommüll-Endlager suchen. Bis zur endgültigen Entscheidung über diesen Standort wird es allerdings noch mal fast 20 Jahre dauern. Weitere Themen: Der mit dem Wolf tanzt. Der Ex-Präsident lehnt das Angebot der Staatsanwaltschaft ab. Streit im Spiegel. Nachrichtenmagazin beruft Chefredakteure ab. Bessere Früherkennung. Gesetz zur Krebsvorsorge tritt in Kraft. Ausgebufft oder durchgeknallt. Die Welt rätselt über Kim Jong-un. Assad gegen die Welt. Chemiewaffeninspekteure dürfen nicht nach Syrien. Und Amoklauf in Serbien. Kriegsveteran tötet 13 Menschen. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Wenn das letzte Atomkraftwerk längst abgeschaltet ist, dann strahlen seine abgebrannten Kernbrennstäbe noch immer. Bei Plutonium etwa dauert es über 200.000 Jahre, ehe die Radioaktivität so weit abgeklungen ist, dass sie für den Menschen unschädlich wird. Das stellt, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr hohe Anforderungen an ein Endlager für Atommüll. Heute wollten Bund und Länder den jahrelangen zermürbenden Streit um den Salzstock in Gorleben hinter sich lassen und eine neue einvernehmliche Suche nach einem Endlager beginnen. Ein historischer Schritt aus Berlin. Arne Meyer.
Historisch, das war auf der Pressekonferenz nach dem Spitzengespräch über ein neues Endlagersuchgesetz der am häufigsten verwendete Begriff. In den Mund nahm ihn zum Beispiel Bundesumweltminister Peter Altmaier, CDU. Der konnte im Anschluss an die mehrstündige Sitzung mit den Vertretern aus den Ländern und Regierungs- sowie Oppositionsfraktionen aus dem Deutschen Bundestag mitteilen, nach einem jahrzehntelangen Streit ist der Weg frei für eine neue Endlagersuche. Bis zum Beginn der Sommerpause Anfang Juli werden Bundestag und Bundesrat ein entsprechendes Standortsuchgesetz verabschieden, so Altmaier.
Insgesamt, meine Damen und Herren, glaube ich, dass mit dem heutigen Tag die Chance besteht, dass wir zu einer Befriedung der Diskussion beitragen können. Die Arbeit ist noch nicht beendet. Die Arbeit wird mit der Verabschiedung des Gesetzes erst richtig anfangen.
Und diese Arbeit übernehmen wird vor allem eine Bund-Länder-Kommission. 24 Vertreter, unter anderem aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Gewerkschaften und Kirchen, werden bis 2015 Kriterien entwickeln, die für ein zukünftiges Endlager gelten sollen. Unklar ist noch, wer der Kommission vorsitzen wird. Klar ist aber, sie soll öffentlich tagen. Das betonte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD.
Wir kriegen zum ersten Mal eine Diskussion über die Endlagerung von Atommüll, die rational, transparent geführt wird und pluralistisch.
Und dazu gehören auch folgende Elemente: In welchem Endlager hochradioaktiver Atommüll in Deutschland landen wird, das ist nicht festgelegt. Die Suche soll ergebnisoffen laufen, mit der Konsequenz, dass der Standort Gorleben im Topf bleibt. Weil betonte allerdings:
Wir gehen davon aus, dass Gorleben nicht geeignet ist. Wir werden jetzt miteinander abzuwarten haben, welches ist die Position, die die Enquete-Kommission dazu einnimmt. Diesen Beratungen sehen wir sicherlich allen mit besonderer Spannung entgegen.
Damit Niedersachsen dem Kompromiss zustimmen konnte, gab es die Zusage, dass in den nächsten Jahren ins Zwischenlager nach Gorleben keine weiteren Castor-Transporte gehen werden. Nach Überzeugung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen auch ein vertrauensbildendes Signal in Richtung der Menschen in der Region.
Um klarzumachen, das ist kein Referenzstandort. Und deswegen habe ich auch für mein Land Offenheit in der Frage erklärt, solche Castor-Transporte zu übernehmen.
Über die Details dazu werden Bund und Länder allerdings auch noch verhandeln müssen. Wenig Verhandlungsspielraum scheint es zu geben, was die Übernahme der Kosten bei der Endlagersuche und den Betrieb angeht. Die sollen nach den Worten Altmaiers von den Kernkraftbetreibern übernommen werden. Und deswegen appellierte der Bundesumweltminister gerade an die sinngemäß: Arbeitet mit an dem heute gefundenen Konsens und dem Ergebnis.
Denn es bietet für uns alle die Chance, dass wir die Castortransporte, dass wir die Endlagersuche auch ein Stück weit entideologisieren, dass wir sie aus dem gesellschaftlichen und politischen Konflikt herausnehmen und dass wir dadurch eine sachliche Diskussion ermöglichen, die dann zu guten Ergebnissen führt. Ich bin sicher, das ist auch im Interesse der Betreiber, so wie es im Interesse aller Menschen im Land ist.
Zum Minimalkompromiss zur Endlagersuche jetzt auch der Kommentar auf NDR Info und WDR 5 von Annika Sippör.
Warum sollte nur ein Atomkraftgegner darauf vertrauen, dass es diesmal mit rechten Dingen zugeht? Dass es wirklich zu einer transparenten, nachvollziehbaren Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland kommt ohne eine Vorfestlegung auf Gorleben. Den Ort, an dem über Jahre immer wieder Kastoren zwischengelagert wurden und so die Menschen im Wendland in Niedersachsen davon ausgehen mussten, mit jedem weiteren Atommüllbehälter manifestiert sich das Schicksal Gorlebens vom Zwischenlager zum Endlager schleichend. Immer wieder wurde das Vertrauen erschüttert, vor allem durch Entscheidungen verantwortlicher Politiker. Gorleben, das war nie die beste Wahl aus mehreren Möglichkeiten, wissenschaftlich untermauert. Für Kritiker ist der Entwurf zum Endlagersuchgesetz wie ein leeres Paket. Es gibt die Verpackung mit einer Schleife aus parteiübergreifender Einigkeit. Aber der Inhalt fehle. Weil die Kommission unter anderem aus Politikern, Wissenschaftlern und Vertretern von Umweltverbänden erst die grundsätzlichen Fragen für die Endlagersuche klären soll, wenn das Gesetz schon erlassen ist. Die Sorge, die Kriterien werden dem Ergebnis angepasst und am Ende steht doch wieder Gorleben als Standort für das atomare Endlager. Und ja, man kann auch politisches Kalkül unterstellen. Natürlich ist es schön, nicht im Bundestagswahlkampf über die Endlagersuche streiten zu müssen. Und noch schöner ist es vielleicht, Türen zu öffnen für mögliche Koalitionen nach der kommenden Bundestagswahl. Die konstruktive Zusammenarbeit der letzten Wochen lässt da zum Beispiel das von den Beteiligten so ungern in den Mund genommene Schwarz-Grün wieder einmal aufblitzen. Warum also Vertrauen? Der Entwurf zur Endlagersuche ist zum ersten Mal ein Bekenntnis, das jetzt in ein Gesetz gegossen werden soll. Es wird ernst. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass durch das Gesetz schon einmal die Regulierungsbehörde entstehen soll, die die Suche nach einem atomaren Endlager irgendwann einmal organisieren wird. Auch wenn die Enquete-Kommission erst voraussichtlich 2015 ihre Kriterien für ein Endlager vorlegen soll. Das zeigt sich auch darin, der Salzstock Gorleben darf nicht Referenz sein für andere Standorte, die einmal erkundet werden. Und auch das ist neu. Zum ersten Mal sprechen andere Bundesländer überhaupt darüber, dass sie sich vorstellen könnten, Atommüll zwischenzulagern. Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben da ihre Bereitschaft signalisiert. Vertrauen beinhaltet gerade keine Garantie zu haben. Die Chancen standen wohl aber noch nie so gut, dass sich auch die Zweifler einmischen können. Vor allem aber wird zum ersten Mal öffentlich nachvollziehbar sein, wer was wann entschieden hat in der Endlagersuche. Bei all den offenen Fragen zu den Details des Suchverfahrens ist das aber immer noch besser als Entscheidungen hinter verschlossenen Türen.
Annika Seppör kommentierte. Amt weg, Frau weg, es gibt eine Menge Menschen, die finden, dass Christian Wulff genug gestraft ist. Juristisch mögen sich die Vorwürfe mittlerweile im Klein-Klein verlieren, wobei die Frage, ob der Ex-Bundespräsident gegen Gesetze verstoßen hat und sein Rücktritt zwei völlig verschiedene Dinge sind, das sollte man trennen. Die Staatsanwaltschaft Hannover jedenfalls würde das Verfahren wohl auch gerne einstellen gegen Zahlung einer Geldbuße, aber da will Wulff nicht mitspielen. Aus Hannover Matthias Eichler.
Die groß angekündigte Pressekonferenz der Anwälte des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff dauerte nicht ganz 3 Minuten, der Inhalt aber war brisant. Wulff habe sich entschieden, erklärte sein Anwalt Bernd Müßig. Er lässt es auf einen Gerichtsprozess ankommen.
Heute hat unser Mandant, Herr Christian Wulff, entschieden, der Verfahrensbeendigung unter den Bedingungen der Staatsanwaltschaft Hannover nicht zuzustimmen.
Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte dem ehemaligen Staatsoberhaupt angeboten, das Verfahren wegen Bestechlichkeit einzustellen, wenn er 20.000 Euro zahlt. Anders als die Ermittler sieht Wulffs Anwalt aber keinen hinreichenden Tatverdacht.
Die Vorwürfe, die gegen Herrn Wulff erhoben worden sind, sind unbegründet. Herr Wulff hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Darum kämpft Wulff dafür, den Makel der Bestechlichkeit ganz und gar loszuwerden. Der Ex-Bundespräsident hofft auf einen glasklaren Freispruch in einem öffentlichen Gerichtsprozess, betonte sein hannoverscher Anwalt Michael Nagel.
Herr Wulff vertraut auf die Unabhängigkeit, Souveränität und auch auf das Augenmaß des Gerichts. Und wir als Verteidiger vertrauen darauf, dass am Schluss dieses Verfahrens eine Entscheidung stehen wird, die Bundespräsidenten Wulff vollständig rehabilitieren und entlasten wird.
Der Prozess könnte zur Tortur für Wulff werden. Vermutlich wird seine von ihm getrennt lebende Noch-Ehefrau Bettina als Zeugin geladen. Er muss seine Konten offenlegen und Fragen beantworten, die ins Persönliche gehen. Trotzdem sagt Wulffs Anwalt Müßig:
Wir kämpfen hier für die Würde und die Rechte des Bundespräsidenten AD Christian Wulff. Und das soll auch weiterhin so sein.
Gestern hatten die Anwälte in einem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft noch gefordert, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen. Offenkundig sind die Ermittler aber hart geblieben. Wolfs Anwälte erheben schwere Vorwürfe gegen sie. Die Staatsanwaltschaft habe den Ex-Bundespräsidenten nicht ausreichend geschützt.
Das Verfahren war lange Zeit von öffentlichen Vorverurteilungen geprägt. Herr Wolf war medial gleichsam schutzlos gestellt. Das waren Belastungen, die auch in die Entscheidung mit einfließen mussten. Dennoch hat sich Herr Wolf entschlossen zu kämpfen.
Ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt und es zum Prozess kommt, ist offen. Ein Sprecher sagte dem NDR, der hinreichende Tatverdacht werde weiterhin bejaht. Das sei zumindest die Grundlage für eine Anklageerhebung oder einen Strafbefehl. Sollten die Ermittler Wolf anklagen, müsste das Gericht entscheiden, ob es die Anklage überhaupt annimmt. Im Fall eines Schuldspruchs droht Wolf eine Geldstrafe, in einem minderschweren Fall oder mindestens 6 Monate Haft. Im schlimmsten Fall müsste er für 5 Jahre ins Gefängnis.
Christian Wolf will kämpfen, ein Beitrag von Matthias Eichler. Seit dem Wochenende wabern die Gerüchte. Das Nachrichtenmagazin Spiegel wolle sich von seinen beiden Chefredakteuren trennen. Heute nun wurde es offiziell. Georg Mascolo und Matthias Müller-Blumenkron werden abberufen. 2 Männer mit großem Ego, die nie zu einer gemeinsamen Linie fanden. Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte, heißt es so schön. Aber wer könnte das sein beim Spiegel? Informationen von Astrid Korall.
Worüber die Branche seit Tagen spekulierte, wurde heute Mittag offiziell. Georg Mascolo und Matthias Müller von Blumenkron sind keine Chefredakteure des Spiegel mehr. Der Grund sind laut dem Verlag unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Ausrichtung. Für den Journalistikprofessor Stefan Weichert aber ist etwas anderes ausschlaggebend, das als stark belastet geltende Verhältnis zwischen den beiden Chefredakteuren. Weichert spricht von einer Kultur des Misstrauens im Spiegel.
Es war eine Pattsituation, man hat gegeneinander gearbeitet statt miteinander, man hat parallel irgendwie Intrigen geschmiedet und jetzt ist vielleicht eine Chance, dass der Spiegel sich aus dieser Pattsituation befreien kann, um eine neue, eine digitale Strategie zu entwickeln mit einer Person, die den Spiegel an der Spitze leitet.
Uneins sollen sich die Chefredakteure zum Beispiel auch darüber gewesen sein, ob und welche Inhalte auf Spiegel Online Geld kosten sollten. Ein weiteres Problem, die Auflage des gedruckten Spiegel ging immer weiter zurück. Zuletzt lag sie bei rund 900.000 Exemplaren. Als Mascolo und Müller von Blumenkron vor 5 Jahren antraten, waren es noch mehr als 1 Million. Wer ihre Aufgaben künftig übernehmen wird, steht noch nicht fest. Über die Nachfolge werde in Kürze entschieden, heißt es beim Spiegel. Und längst wird munter über Namen spekuliert. Jakob Augstein, Sohn des Spiegelgründers Rudolf Augstein, ist so einer. Er habe eine Fangemeinde im Spiegel und schon mal Ambitionen gehabt, meint Steffen Grimberg, Redakteur des NDR Medienmagazins ZAP.
Inwieweit er allerdings wirklich der geeignete Kandidat ist, die Herausforderungen, vor denen der Spiegel jetzt steht, zu meistern, da machen auch viele Spiegelleute, mit denen wir geredet haben, durchaus Fragezeichen dran. Ich glaube, das ist auch noch zu früh, um es zu sagen. Es werden ja noch andere Kandidaten gehandelt.
Wolfgang Büchner etwa, derzeit Chefredakteur der Nachrichtenagentur dpa. Eine Doppelspitze jedenfalls wird es aus Sicht vieler Experten nicht mehr geben. Und der oder die Neue steht aus Sicht von Journalistikprofessor Stefan Weichert vor großen Herausforderungen.
Man sucht jetzt so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau, also einer, der alles kann, der Print kann, der den Spiegel versteht, die Spiegelkultur, der das Digitalgeschäft beherrscht, von Hause aus sich mit Online-Medien und Social Media auskennt. Also all das wird in der Branche schwer zu finden sein, zumal er ja auch noch den Erwartungen aller Mitarbeiter entsprechen muss. Und er muss vor allem auch die Wände, die zwischen Online und Print bestehen, versuchen einzureißen.
Gespannt verfolgen viele nun, ob die Suche nach einem neuen Chefredakteur oder einer neuen Chefredakteurin wieder so quälend lange dauern wird wie vor 5 Jahren, als der Spiegel einen Nachfolger für Stefan Aust verpflichten wollte. Klaus Kleber vom ZDF war Wunschkandidat, sagte aber ab. Statt seiner übernahmen schließlich Georg Mascolo und Matthias Müller von Blumenkron das Ruder.
Astrid Korall berichtete. 500.000 Deutsche erkranken jedes Jahr an Krebs. Es ist, nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zweithäufigste Todesursache. Bessere Früherkennung und Behandlungskonzepte könnten vielen Kranken das Leben retten. Da sind sich die Mediziner einig. Und deshalb tritt heute nun ein Gesetz in Kraft für den Aufbau eines flächendeckenden Krebsregisters. Unser Berliner Korrespondent Peter Mücke hat die Einzelheiten.
Das Angebot an sich ist nicht neu. Ab 55 Jahren kann jeder Versicherte auf Krankenkassenkosten mit einer Darmspiegelung vorsorgen. Allerdings nehmen nur 3% das Angebot auch wahr.
Weil ich glaube mal, der gesunde Mensch in der Regel sich nicht mit Krankheit auseinandersetzt, vielleicht nicht auseinandersetzen will,
sagt Johannes Bruns von der Deutschen Krebsgesellschaft. Er erhofft sich eine Menge von dem Gesetz, das heute in Kraft getreten ist. Künftig sollen Versicherte regelmäßig zur Darmkrebs- und Gebärmutterhalskrebsvorsorge eingeladen werden.
Da wird man jetzt gucken, werden sich die Teilnahmeraten verändern und dann muss man wieder kreativ werden. Dann muss man neue Informationswege suchen, um Menschen darüber zu informieren, welche Möglichkeiten sie haben, das Richtige zu tun.
Der Gang zur Vorsorge bleibt freiwillig. Vorbild ist dabei die Brustkrebsfrüherkennung, zu der bereits jetzt regelmäßig eingeladen wird. Details müssen allerdings noch ausgearbeitet werden, etwa ab welchem Alter die Einladungen verschickt werden.
Das Thema der Früherkennung ist ein wichtiger Schritt, aber der sehr viel größere Schritt ist das klinische Krebsregister. Das ist das Entscheidende,
sagt Bruns. Künftig sollen die Länder nach einheitlichen Kriterien alle Daten von Krebspatienten sammeln. Von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachsorge und eventuellen Rückfällen. Bisher würden solche Informationen nur sehr lückenhaft geführt, sagt Gesundheitsminister Bahr.
Wir haben erste Erfahrungen, denn einige Register gibt es schon bei Kliniken. Beim Brustkrebs zum Beispiel, dass die Versorgung der Menschen deutlich verbessert werden konnte, weil man aus dieser Datensammlung Erkenntnisse gewonnen hat, welche Behandlung besonders erfolgsversprechend ist und welche Behandlung vielleicht gar nicht erforderlich ist, um den guten Zustand der Menschen auch zu erhalten.
Bis die Register flächendeckend aufgebaut sind, wird es aber noch einige Zeit dauern. Die Kosten von rund 8 Millionen Euro übernimmt zu 90% die Deutsche Krebshilfe. Den Rest tragen die Länder.
Den USA mit einem Atomkrieg zu drohen, klingt nicht besonders rational. Aber womöglich steckt ja doch Strategie dahinter. Beobachter streiten, ob Kim Jong-un nun völlig durchgeknallt oder besonders ausgebufft ist. So oder so ist der aktuelle Korea-Konflikt eine ernsthafte Bedrohung. Heute hat das Regime in Pyongyang alle Ausländer aufgefordert, Südkorea zu verlassen, um im Falle eines Krieges keinen Schaden zu nehmen. Martin Fritz berichtet.
Die Eskalationspolitik von Nordkorea hat sich heute auf den Bruderstaat im Süden konzentriert. Am Morgen erschienen über 50.000 Nordkoreaner in der gemeinsamen Industriezone Kaesong nicht zur Arbeit. Zum ersten Mal in der 8-jährigen Betriebszeit des Gewerbeparks stehen damit dort die Fabriken still. Betroffen sind über 120 kleine und mittlere Betriebe aus Südkorea, die dort zu Niedriglöhnen vor allem Schuhe und Textilien produziert haben. Knapp 500 Manager aus Südkorea in der Sonderwirtschaftszone müssen nun entscheiden, ob sie gehen oder bleiben. Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye erklärte verärgert, Nordkorea schrecke mit seinem Verhalten nur potenzielle Kapitalgeber ab. Bei Investitionen geht es um erwartete Renditen und um Vertrauen. Kein Land der Welt wird in Nordkorea investieren, wenn es Regeln und Versprechen bricht und die Industriezone von Kaesong stilllegt. Auch ein zweiter Nadelstich aus dem Norden soll offenbar in Südkorea Unruhe schüren. Nordkorea legte allen Ausländern im Süden die Ausreise nahe. Man wolle nicht, dass ihnen im Kriegsfall etwas geschehe, erklärte ein Regierungskomitee in Pyongyang. Die koreanische Halbinsel steuere auf einen thermonuklearen Krieg zu. Sämtliche ausländischen Organisationen, Firmen und Touristen sollten sich daher über Schutzräume informieren und ihre Evakuierung vorbereiten, hieß es in der Erklärung aus dem Norden. In diesem Zusammenhang unterstellte Nordkorea dem Süden und den USA erneut, einen Atomkrieg vorzubereiten. Im Konfliktfall werde man jedoch einen gnadenlosen Vergeltungskrieg führen. Allerdings gibt es weiter keine Anzeichen dafür, dass die Streitkräfte von Nordkorea mobil machen. Dagegen stellte die japanische Regierung im Großraum Tokio 3 Raketenabwehrsysteme vom Typ Patriot auf. Eins davon auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums im Zentrum von Tokio. Auch Japans Premierminister Shinzo Abe will offenbar Stärke zeigen. Wir müssen die jüngsten UN-Sanktionen durchsetzen. Meine Regierung will jede mögliche Vorkehrung treffen, um die Sicherheit und das Leben der Bevölkerung zu schützen. Schon bei früheren Raketentests von Nordkorea hatte Japan diese Abwehrsysteme aufgestellt. Nordkoreas Parteizeitung hatte Japan kürzlich vorgeworfen, blind den USA zu folgen. Dafür werde das Land einen hohen Preis bezahlen. Jedoch kocht Japans neuer Regierungschef auch ein eigenes Süppchen auf dieser Krise. Er möchte nämlich die pazifistische Verfassung so ändern, dass Japans Armee mehr Einsatzspielraum bekommt. Mit der Stationierung der Abwehrsysteme und dem Hinweis auf die Gefahr aus Nordkorea will Abe der skeptischen Bevölkerung beweisen, dass die Abwendung vom alten Pazifismus notwendig ist.
Über 70.000 Menschen, erschossen, von Granaten zerrissen, den Trümmern ihrer Häuser erschlagen. So viele wie die Einwohner Oldenburgs oder Hagens. Und je länger der syrische Bürgerkrieg dauert, desto größer ist die Angst, dass Assad Chemiewaffen einsetzt. Kommt ins Land und überzeugt euch selbst, hatte der Despot die UN aufgefordert. Doch als die Chemiewaffenkontrolleure der Vereinten Nationen seiner Einladung jetzt folgen wollten, wurde ihnen die Einreise verweigert. Informationen von Carsten Kühntop.
Von Syrien bestellt, von Syrien geblockt. Wie das syrische Außenministerium mitteilte, wird ein Expertenteam, das die Vereinten Nationen zusammengestellt haben, keine Einreiseerlaubnis erhalten, um den möglichen Einsatz von Chemiewaffen zu untersuchen. Man bedauere, dass UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Mandat der Inspekteure erweitert habe und dabei dem Druck von Mächten nachgegeben habe, die, so wörtlich, das Blutvergießen in Syrien unterstützen. Gestern hatte Ban in Den Haag mitgeteilt, dass ein Vorausteam auf Zypern bereitsteht und innerhalb von 24 Stunden nach Syrien reisen kann.
This is yet another indication of my strong commitment.
Das unterstreicht einmal mehr mein Bekenntnis, jeden möglichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien zu untersuchen. Wir warten jetzt auf das Startsignal der syrischen Regierung für eine gründliche Untersuchung, um festzustellen, ob irgendwo Chemiewaffen eingesetzt wurden.
Chemical weapons were used in any location.
Doch Syrien hatte die Vereinten Nationen lediglich darum gebeten, einen bestimmten Raketenangriff der Rebellen im März in einer Ortschaft in der Provinz Aleppo zu untersuchen. Es gibt jedoch zwei weitere Fälle, bei denen angeblich Chemiewaffen eingesetzt wurden. Die Rebellen werfen dem Assad-Regime vor, hinter allen drei zu stehen und möchten alle untersucht haben. Darin wird die Opposition unter anderem von Großbritannien und Frankreich unterstützt, während Russland auch hier zum Regime hält. In Den Haag blieb UN-Generalsekretär Ban gestern bei seinem Wunsch nach einem weit gefassten Auftrag für die Experten und löste damit das syrische Nein wenige Stunden später aus.
My position is clear. All serious claims should be examined.
Meine Haltung ist klar. Alle ernstzunehmenden Vorwürfe sollten untersucht werden, unverzüglich, ohne Bedingungen, ohne Ausnahmen.
Without delay, without conditions, without exception.
Das syrische Außenministerium erklärte, mit solch einem Mandat würden die UN-Experten womöglich im ganzen Land arbeiten. Eine inakzeptable Beschränkung syrischer Souveränität. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass die UN-Waffeninspektionen im Irak eine negative Rolle gespielt und letztlich zur Invasion des Landes vor 10 Jahren geführt hätten. Vermutlich spielt das Regime hier auf UNSCOM an. Die skandalumwitterte Mission, mit der die Vereinten Nationen zwischen 1991 und 1999 überprüfen wollten, ob der irakische Präsident Saddam Hussein die Auflagen des Weltsicherheitsrates erfüllt und Massenvernichtungswaffen zerstört hat. Dass sich die syrische Regierung nun daran erinnert, dürfte zeigen, dass sie kein Vertrauen in die Neutralität der Vereinten Nationen hat. Ob in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden und wenn ja, von wem, das dürfte vorerst also weiter im Dunkeln bleiben.
Man hat solide gebaut zur Kaiserzeit. So viel jedenfalls steht fest, denn die alten Schleusen von damals sind immer noch in Betrieb im Nord-Ostsee-Kanal. Nach über 100 Jahren machen sie aber langsam doch ernsthaft Probleme. Eine Woche lang ging kürzlich gar nichts mehr in der meistbefahrensten Wasserstraße der Welt. Die war ein Thema bei der maritimen Konferenz, ebenso wie Offshore-Windparks aus Kiel, Uwe Nieber.
In 7 Arbeitsgruppen formulierten Reeder- und Hafendirektoren, Werftmanager und Meeresforscher, Windparkinvestoren und Sicherheitsexperten Handlungsempfehlungen an Politik und Wirtschaft. Im Fokus der Kieler Konferenz standen die maritime Infrastruktur und Deutschlands Offshore-Zukunft. Das Bekenntnis der Bundesregierung zu beiden Feldern war selbstverständlich, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Küstenländer zurück. Die pochen weiter darauf, dem Versprechen einer Komplettsanierung des Nordostseekanals zügig Taten vor. Folgen zu lassen und nehmen per Konferenzbeschluss Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer in die Pflicht. Sein Kieler Amtskollege Reinhard Mayer.
Der Bundesverkehrsminister wird zeitnah einen Zeit- und Maßnahmenplan mit voraussichtlichem Investitionsmittelbedarf für den Nord-Ostsee-Kanal vorlegen. Ich glaube, Herr Ramsauer, das ist das richtige Zeichen, um das Bekenntnis der Kanzlerin von gestern zu untersetzen und damit wir gemeinsam bei diesem Thema konkret vorankommen.
Ramsauer machte klar, dass seinem Ressort jedes Jahr 500 Millionen Euro für die deutschen Wasserstraßen fehlen, mindestens für die nächsten 10 Jahre. Und er stellte fest, dass dies keineswegs der Grund sei für die verschleppte Elbvertiefung. Die gehe aufs Konto der drei Umweltverbände BUND, NABU, WWF.
Ich fordere die Präsidentin Präsidenten Weiger, Trimke und Brandes dazu auf, ziehen Sie Ihre Klagen zurück. Dann können wir morgen wenigstens mit den bauvorbereitenden Arbeiten beginnen.
Die Küstenländer beharren nach wie vor auf Investitionssicherheit und den Abbau von Hemmnissen für die Erschließung von Windkraft auf dem Meer. Es sei unsicher, wie die Stromvergütung langfristig garantiert werde. Deshalb seien mehrere Windparks erstmal auf Eis gelegt worden. Zudem drängen die Norddeutschen, bei Verkehrsprojekten wie den Hafenanbindungen nicht länger benachteiligt zu werden. Denn schließlich profitierten davon auch die süddeutschen Länder. Seewege sollten nach Ansicht der Konferenzteilnehmer auch künftig durch die Marine geschützt werden und nur ausnahmsweise durch private bewaffnete Sicherheitsdienste. Die rechtlichen Weichen dafür sollen noch vor Jahresende gestellt sein. Zudem verspricht die Schifffahrt, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu erbringen, gemäß technischer Machbarkeit und im internationalen Gleichschritt. Im Klartext, nicht als ökologischer Musterknabe, der den anderen um den Preis von Wettbewerbsnachteilen vorauseilt.
Als alle schliefen, griff der Mann zur Waffe. Ein 60-jähriger Kriegsveteran hat in einem serbischen Dorf 13 Menschen getötet. Karla Engelhardt berichtet.
Für die Bewohner im kleinen serbischen Dorf Velika Ivanca begann dieser Tag in den frühen Morgenstunden mit einem Albtraum. Ein 60-jähriger tötete seinen erwachsenen Sohn mit Kopfschuss und schoss auch auf seine Frau. Sie überlebte schwer verletzt und rief die Polizei. Währenddessen ging ihr Mann in die Nachbarhäuser und tötete 5 Männer, 6 Frauen und einen 2-jährigen Jungen. Nichts hielt ihn dabei auf. Die Türen waren unverschlossen, wie in vielen Dörfern, und die Hunde bellten nicht. Sie kannten den Mann aus der Nachbarschaft. Als die Polizei kam, versuchte er, sich selbst zu töten. Seine Frau und er wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie schweben in Lebensgefahr. Der serbische Polizeidirektor Milorad Veljovic erklärte vor Ort, alle Personen wurden im Schlaf erschossen. Den Notruf bekamen wir von seiner Frau, die auch jetzt in der Klinik um ihr Leben kämpft. Wir haben keine Zeugen, wir haben nur diesen Tatort. Die Opfer sind Verwandte oder Nachbarn des Täters. Ein Dorfbewohner ist sich sicher, dass die Polizei den Mann gestoppt hat. Es hätte noch mehr Tote gegeben. Als er die Polizei sah, wollte er zuerst weglaufen. Er hatte auch die Absicht, mich und meine Frau umzubringen. Er hätte uns weggeputzt. Er ging der Reihe nach. Aber er war ein guter Nachbar. Niemand kann sagen, dass er schlecht war. Über das Motiv wird noch gerätselt. Das weiß wohl nur der Täter selbst. Nach Polizeiangaben ist der Mann Kriegsveteran. 4 Jahre soll in den 1990ern als Soldat im Balkankrieg gedient haben. Aus dieser Zeit besitzt er einen Waffenschein und Pistolen. Vor einem Jahr wurde er arbeitslos und arbeitete seitdem als Tagelöhner in der Landwirtschaft. Die Psychologin Sorica Plavlovic vermutet, die Tragödie ist Folge eines Kriegstraumas. Die Erfahrungen zeigen uns, dass es sich bei solchen Massenmördern am häufigsten um unbehandelte schwere Depressionen oder Psychosen handelt. Die muss er dann jahrzehntelang verheimlicht haben. Im Dorf galt er als fleißiger, angenehmer Bewohner. Grundlegende finanzielle Probleme soll er keine gehabt haben. Viele Bewohner können es noch nicht fassen, was passiert ist. Man mochte ihn. Vor kurzem saß ich bei ihm zu Hause. Wir haben miteinander geredet, dass wir Mais säen sollten und dass man wegen dieses Dauerregens nichts machen kann. Was sollen wir tun, habe ich ihn gefragt. Er sagte nur, wir werden arbeiten. Der Dauerregen hat aufgehört. Nun ist das Dorf voller Polizisten und Journalisten. Der Alltag wird wohl nach dieser Tragödie lange nicht einkehren. In Velika Ivanca.
Alle Fußballaugen schauen nach Dortmund. In der Champions League empfängt der BVB Malaga zum Rückspiel im Viertelfinale. Holger Dahl.
Geht es allein nach den Vorzeichen, müsste Dortmund den Halbfinaleinzug eigentlich schaffen. Der BVB ist nicht nur die einzige ungeschlagene Mannschaft im Wettbewerb, sondern hat auch noch alle Heimspiele gewonnen. Dazu ist das 0:0 Hinspielresultat ebenso zumindest ein kleines Plus für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, dem alle Spieler zur Verfügung stehen. Trotzdem sollte niemand Malaga unterschätzen. Die Spanier haben im Hinspiel immer wieder ihre Torgefahr aufblitzen lassen und rechnen sich durchaus noch gute Chancen aus. Ihr Ziel ist es, möglichst lang ein Gegentor zu verhindern und damit Unruhe im Stadion und beim BVB aufkommen zu lassen.
Und das war's im Echo des Tages. Sie finden die Sendung auch im Internet unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und einen schönen Feierabend noch, wünscht Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.